Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wir ändern heute unser vorgesehenes Programm und werden nicht über Muslime sprechen, die Christen werden wollen. Diese Sendung mit Andreas Sauter von der Initiative Elia 21 werden wir ein wenig zeitlich nach hinten schieben. Wir wollen aus aktuellem Anlass stattdessen nach Myanmar blicken. Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, hat dort das Militär geputscht, die demokratisch gewählte Regierung unter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi abgesetzt und einen einjährigen Ausnahmezustand über das Land verhängt. Was das bedeutet, habe ich besprochen mit Angela Jacobi, die mit ihrem Mann eine Stiftung gegründet hat, mit der sie Projekte in dem südostasiatischen Land unterstützt. Ihre aktuelle Einschätzung der Lage nach einer kurzen Musik. Herzlich willkommen, Frau Jacobi.
Dankeschön.
Ja, Frau Jacobi, Sie und Ihr Mann sind ja mit Kardinal Charles Maung Bo, dem ranghöchsten Kirchenvertreter des Landes, gut befreundet. Ja. Was wissen Sie über die derzeitige Lage? Haben Sie eigentlich jetzt noch Kontakt zu Kardinal Bo gehabt oder zu anderen? Denn es hieß ja, dass das Internet unterbrochen ist.
Ja, erstaunlicherweise hatte ich immer noch Kontakt mit zwei Salesianern, die, wie Sie schrieben, aus einem Secret Corner heraus irgendwo noch eine Möglichkeit sahen, mir eine WhatsApp oder eine E-Mail zu schicken, sodass ich bis gestern noch Kontakt hatte. Aber schon mit dem Hinweis, das wird jetzt wohl die letzte Botschaft sein, die ich schicken kann, schrieb Father Charles Thor. Mhm. Beide heißen Charles, da muss ich immer aufpassen. Es wäre sehr, sehr ernst und sie würden jetzt doch sämtliche Verbindungen kappen. Und dann zu meinem Erstaunen bekam ich direkt aus Mitchina im Norden, wo ja auch viele Flüchtlingslager sind und immer große Unruhen auch, von Father Bosco eine Nachricht: jetzt schießt die Armee auf unbewaffnete Menschen.
Und wissen Sie etwas über Tote und Verletzte oder Festgenommene? Haben Sie da auch Informationen?
Ja, ich habe also Informationen. Natürlich ist Aung San Suu Kyi als eine der ersten festgenommen worden. Und da habe ich gerade eben die Nachricht bekommen, dass die Armee sagt, sie wird auf jeden Fall nicht nur bis heute festgehalten, wie man versprochen hatte, dass man sie Montag freilässt, sondern bis Mittwoch, bis zu einer Gerichtsverhandlung. Denn man klagt sie an, sie hätte illegal sich 6 Funkgeräte beschafft. Das ist in einer Zeit des Internets eine so dermaßen alberner Vorwurf, dass ich schon gar nichts mehr dazu sagen kann. Mhm. Aber man hat sie gefangen, man hat den Präsidenten gefangen, der NLP, und inzwischen auch zum Beispiel unter anderem einen Studentenführer noch von 1988, Min Kuo Naing. Das war einer der ersten, die man auch sofort wieder festgenommen hatte. Ich denke, man hat inzwischen sehr viele Menschen inhaftiert.
Aber der Protest der Bevölkerung, der ist sehr breit.
Es sind wirklich nicht nur Zehntausende, es sind Hunderttausende von Menschen auf der Straße. Es ist das allererste Mal, dass sich ganze Berufsgruppen wie Ärzte, Angestellte der Bahn, Angestellte des Flughafens mit diesem Protest angeschlossen haben. Und wie ich inzwischen auch hörte, sogar Polizisten haben sich angeschlossen. Das ist natürlich jetzt für die Generäle dann doch, jetzt wird es gefährlich. Denn wenn die Polizei sich gegen die Armee wendet, dann könnte es unter Umständen kippen. Aber wir wissen das selbst aus der Geschichte, wenn man an Ungarn denkt, was sollen Menschen gegen Panzer ausrichten? Und genau die Panzer fahren jetzt eben überall auf.
Sprechen wir jetzt mal ein bisschen über die Hintergründe, Frau Jacobi. Offizieller Anlass des Putsches ist ja der vorgeworfene Wahlbetrug. Aung San Suu Kyi ist ja als absolute Siegerin aus den Wahlen hervorgegangen. Ist das denkbar oder ist das aus Ihrer Sicht nur ein vorgeschobener Grund?
Das ist aus meiner Sicht ein absolut vorgeschobener Grund. Und das schreibt auch Kardinal Bo in seiner Botschaft vom 3. Februar. Es waren internationale Beobachter da und man hätte dieses Problem, wenn es dann wirklich bestanden hätte, sofort und umgehend mit den Beobachtern besprechen können. Das schreibt er ganz dezidiert und so ist es auch. Jetzt auf einmal anzukommen, ich meine, die Wahl war im November, am 8. November, jetzt auf einmal am 1. Februar anzukommen und zu sagen, die Wahl war gefälscht. Das ist so durchsichtig ein gesuchter Grund, da braucht man gar nicht mehr darüber zu sagen.
Was könnte denn der Grund gewesen sein? Könnte es zum Beispiel die Politik der Friedensnobelpreisträgerin gewesen sein, die dem Militär dann Dorn im Auge war?
Ich denke, Aung San Suu Kyi und ihre Partei waren dem Militär immer schon ein Dorn im Auge, denn sie haben jetzt zum zweiten Mal schon einen Erdrutschsieg errungen über die Militärs. Und es ist ja so jetzt schon zum zweiten Mal eine Farce, dass sich drei Viertel der Plätze aus Militärs zusammensetzten, obwohl über 80% Aung San Suu Kyi der Stimmen gewonnen hat. Das Problem ist eben, dass die ganzen Minen und vor allem die drei größten Industriekonglomerate, kann man sagen, in diesen Organisationen sind fast alle Firmen, Öl, Erdöl, Erdgas, was immer dort an Schätzen ist, das ist alles in den Händen der Militärs. Und die sehen natürlich, wenn jetzt eben schon wieder zum zweiten Mal in der Wahl über 80% der Menschen die NLP und Aung San Suu Kyi wählen, dass ihnen die Fälle im wahrsten Sinne des Wortes davonschwimmen.
Wie würden Sie denn generell den Demokratisierungsprozess in den vergangenen Jahren beurteilen? Kann das auch so ein Faktor gewesen sein, der dem Militär ein Dorn im Auge war?
Mit Sicherheit. Wobei natürlich gerade eben der Demokratischen Partei ja immer stark die Hände gebunden waren. Wenn von 4 Sitzen 3 das Militär besetzt, kann man auch bei noch so gutem Willen wenig bewegen. Und trotzdem war für die Menschen am allerwichtigsten, dass sie diese Hoffnung in die Demokratie hatten und aus dieser Hoffnung heraus sich auch sehr viel wirklich Gutes entwickeln konnte. Das haben mein Mann und ich, wir waren voriges Jahr genau um diese Zeit im Februar 4 Wochen in Myanmar und konnten wirklich beobachten, nicht nur alles positiv. Die Chinesen haben enorm an Einfluss gewonnen. Das sah man an vielen Bauten und leider auch Abrissen schöner, traditioneller, burmesischer Häuser, die dann eben durch große chinesische ersetzt wurden. Aber auf der anderen Seite haben wir eine solche Fröhlichkeit der Menschen erlebt und eine Offenheit, die wir so noch nie vorher eigentlich erlebt hatten. Wir konnten bei einer Bischofsweihe in Lascheux dabei sein, kamen Tausende von Menschen und haben dabei gewohnt. Es kam Kardinal Zen aus Hongkong. Es war also fast eine Volksfeststimmung und kein Mensch, das hat mir auch Herr Neisinger bestätigt, hat auch nur im geringsten geahnt, dass dieser Prozess in eine neuere Zeit voll mit Freiheiten und aus diesen Freiheiten eben auch sehr positive Dinge, was auch Bildung betrifft, Schulbauten, dass der wieder unterbrochen werden könnte. Das hat niemand auch nur im geringsten geahnt.
Welche Rolle spielt eigentlich der Nationalismus in Myanmar, auch im Zusammenhang jetzt mit den jüngsten Ereignissen?
Der Nationalismus spielt leider doch eine große Rolle. Das sehe ich alleine schon an der Tatsache, dass diese ultranationalistischen Mönche eine größere Rolle dort spielen, als ich das bisher dachte. Ich habe das aber schon während dieser ganzen Rohingya-Krise immer wieder beobachtet, dass letztendlich, wer immer das steuert, der große Wunsch oder das Bestreben sogar da ist, einen rein buddhistischen Staat aus Burma zu machen, aus Myanmar zu machen.
Weltkirche aktuell, heute aus aktuellem Anlass mit einer Programmänderung. Wir blicken nach Myanmar, wo das Militär am 1. Februar geputscht hat. Und eine aktuelle Einschätzung der Lage gibt uns heute Angela Jacobi von der Jacobi-Stiftung, die das Land durch viele Reisen und viele persönliche Kontakte, unter anderem mit Kardinal Charles Bo, bestens kennt. Hat das auch Folgen eben für die Christen und andere religiöse Minderheiten, jetzt im Hinblick vor allen Dingen auf Religionsfreiheit?
Ja, das befürchte ich eben. Wenn man mal die Zahlen sieht, es gibt circa 500.000 Katholiken, 200.000 bis 300.000 Protestanten. Man kann das immer nur schätzen in solchen Ländern. Aber es sind mehr oder weniger nicht mehr Christen als auch Moslems inzwischen im Land. Und wir haben gesehen, wie schnell es gehen konnte, die Moslems zu vertreiben, fast in Gänze. Ich habe große, große Sorgen davor, dass die Christen, dass eine enorme Christenverfolgung einsetzen könnte.
Sie haben ja auch in einem früheren Interview mit Kirche in Not mal erwähnt, welch große Hoffnungen gerade die Kirche auch in den Amtsantritt von Aung San Suu Kyi gesetzt hat. Steht denn jetzt zu befürchten, dass die Christen vom Militär so als eine Art Kollaborateure gesehen werden?
Das ist durchaus möglich. Aung San Suu Kyi ist persönlich wirklich sehr befreundet mit Kardinal Bo. Und das ist auch meine Furcht, die ich habe, dass man ihn eben anklagen wird oder könnte, eben mit ihr zusammengearbeitet zu haben. Und was er ja auch immer tat und was ja auch in den letzten Jahren seit der ersten demokratischen Wahl überhaupt gar kein Problem war. Das befürchte ich. Schauen Sie, wenn man solche Ausreden benutzt, dass Aung San Suu Kyi sich illegal 6 Funkgeräte beschafft hat und das ein Grund ist, sie einzusperren, wie schnell finden sich dann auch Gründe, Christen zu belangen für den Beistand. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch von Father Charles, dass die Salesianer Don Boscos mit Nahrung und Unterkunft all denen im Moment helfen, die dort protestieren und nicht wissen, wo sie nachts bleiben sollen oder wo sie eben mal sich stärken. Und da kann sich das Blatt sehr schnell wenden und dann kann man sagen, ihr habt diese ganzen Proteste hier auch noch mit unterstützt, wenn nicht sogar angefacht. Und dann weiß ich nicht, was alles passieren kann.
Sie haben gerade schon gesagt, dass es ja auffällig sei, dass die Militärs erst jetzt Anfang Februar reagiert hätten und die Wahlen waren schon Anfang November. Es war keine Kurzschlusshandlung. Legt das nicht die Vermutung nahe, dass auch fremde Mächte dahinter stecken könnten?
Also ich habe mehrere Berichte gelesen, auch in der Presse, und da wird ganz, ganz offen darüber gesprochen, dass die Chinesen auf jeden Fall ihre Hände im Spiel haben. kann es mir auch kaum anders vorstellen, weil ich einfach sehr genau aus meinen vielen Aufenthalten mit vielen Menschen gesprochen habe und einfach weiß, dass der Chinese sehr, sehr gerne Myanmar besitzen würde. Es ist ja wirklich ein Schatzkästchen Asiens mit so sehr vielen Ressourcen, die dort zu nutzen wären. Und wenn man alleine an den großen Irrawaddy-Fluss denkt, was man dafür für Kraftwerke bauen könnte zur Stromgewinnung, was auch übrigens trotz des Stopps dieses einen großen Stauwerks, durch die Chinesen gebaut wird im Norden, geht der Bau weiter, obwohl er international gestoppt wurde. Letztendlich machen die Chinesen schon jetzt, was sie wollen in dem Land.
Ja, der Kardinal Bo, den wir jetzt schon mehrfach zitiert haben, der hat auch gesagt, wir gehen durch die herausforderndste Periode unserer Geschichte. Und Kardinal Bo ist ja auch der Vorsitzende der Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Weltgemeinschaft jetzt reagieren?
Ja, diese Frage habe ich mir selbst natürlich auch schon oft gestellt. Ich weiß selbstverständlich keine Patentlösung. Also zumindest auf keinen Fall durch Sanktionen, die das Volk ja noch mehr schwächen würden. Das denke ich, wird aber auch nicht sein. Ich habe jetzt als erste Maßnahme davon gelesen, dass Amerika 1 Milliarde Dollar der Militärs, die dort gebunkert haben, eingefroren hat. Das ist sicher eine als vernünftig anzusehende Maßnahme. Aber alle anderen Maßnahmen müssen ja sorgfältig so gewählt werden, dass sie auf keinen Fall Öl ins Feuer gießen und vor allem den Menschen dort schaden. Und da stellt sich auch mir die große Frage, wie könnte das aussehen? Die allergrößte Hoffnung habe ich in das Volk selbst. Ich habe gehört, dass die Menschen eben sagen, ihr habt euch mit der falschen Generation angelegt, nicht noch einmal, nicht mit uns. Und wenn ich dann an den Aufstand der Massen denke, ist es sicher das Wirkungsvollste, was natürlich auch nur so lange stattfinden kann, wie man nicht mit Gewalt und mit Waffen auf diese Menschen losgeht, aber dass sie eben zeigen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was ihr hier versucht, mit uns zu machen. Wie lange sie durchhalten, sie haben ja jetzt schon eine ganze Weile durchgehalten, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich befürchte immer ein Blutbad. Das Militär ist gnadenlos. Das ist alles so von langer Hand auch geplant, dass diejenigen, die schießen, sehr oft ja auch Animisten sind, denen man dann sagt, das sind alles eure Feinde, ihr müsst die töten. Das ist perfide von alles von langer Hand geplant. Und wir alle können eigentlich nur beten, dass nicht viele Menschen ihr Leben lassen müssen. Was wirklich jetzt aus der ganzen Sache wird, das steht in den Sternen.
Dazu kommt ja, dass Aung San Suu Kyi eine Galionsfigur des Landes ist. Sie wird ja von allen Burmesen als Mutter der Nation verehrt. Ja. Wie geht es weiter? Ist zum Beispiel eine Eskalation zu befürchten, wenn sie jetzt nicht freigelassen wird bald?
Tja, das kann ich so auch nicht beantworten. Ich meine, die Menschen in Burma sind ja alleine schon, von was ihre Liebenswürdigkeit betrifft, eine ganz besondere Art von Menschen. Sie haben nicht diese Streitbereitschaft, wie man sie vielleicht in anderen Ländern, vor allem in Südamerika findet. Es sind doch diese sanften Asiaten. Sie zeigen durch ihren unblutigen Protest, dass sie sich einfach wirklich die Demokratie und auch Frieden wünschen. Aber was machen die noch so friedlichsten Menschen, wenn man eben mit Gewalt gegen sie vorgeht? Das kann ich auch nicht beantworten.
Selig sind die da Verfolgung leiden. Aus dem Evangeliman von Wilhelm Kienzel war das. Es sang Fritz Wunderlich. Davor hörten wir ein Gespräch mit Angela Jacobi über die aktuelle Lage in Myanmar. Mehr über ihre Arbeit dort erfahren Sie im Internet unter www.jacobi-stiftung.de. Und selbstverständlich unterstützt auch Kirche in Not die Kirche von Myanmar mit Projekten, die Sie auf den Netzseiten des Hilfswerks unter www.kircheinnot.de finden. Dort auch zahlreiche Dokumentationen zur Lage der Religionsfreiheit weltweit. Zum Ende unserer Sendung habe ich die traurige Pflicht, Sie über den Heimgang eines geschätzten Kollegen und Freundes zu informieren. Viele von Ihnen werden Berthold Pelster als TV-Moderator der Kirche in Notreihen Spirit und Weitblick kennen. Und auch hier in unserer Sendung war er sehr oft als Sprecher zu hören. Oder aber er saß auf der anderen Seite und referierte zu den Themen Religionsfreiheit und verfolgte Kirche, was seine ganz große Leidenschaft war. Am vergangenen Sonntag ist Berthold Pelster im Alter von 58 Jahren in München gestorben. Er hinterlässt nicht nur eine Frau, sondern durch seine großen Verdienste für die Kirche in Not eine große Lücke hier bei uns. Aber auch menschlich wird er uns allen, die wir jahrelang mit ihm zusammenarbeiten durften, sehr fehlen. Und hören Sie jetzt daher einen Nachruf von Kirche in Not über unseren lieben Kollegen Berthold. Es spricht der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka.
Der gelbe Haftzettel klebt noch auf dem Buch, das er zu Beginn seiner Krankheit im Frühjahr 2020 einem Kollegen auf den Tisch gelegt hat. Vielleicht von Interesse, mit lieben Gruß, Berthold. Die Seiten durchgeackert, mit verschiedenen Farben markiert, mit Notizen versehen. Titel des Buches: Verfolgte Christen, Einsatz für die Religionsfreiheit. Besser lässt sich nicht zusammenfassen, wie Berthold Pelster war und was er für Kirche in Norddeutschland war. Strukturiert, genau und herzlich. Der Einsatz für verfolgte Christen und Religionsfreiheit war sein Thema. 20 Jahre lang hat er für Kirche in Not gearbeitet und, es ist nicht übertrieben, das zu sagen, gelebt. Berthold hat seinen Weg zur Kirche in Not selber als Berufungsweg beschrieben. Der studierte Volkswirt aus Coesfeld im Münsterland hatte einige Jahre in der Welt der Banken verbracht, auch in leitender Position. Doch Zahlen, Bilanzen und Statistiken füllten sein Leben auf Dauer nicht aus. Berthold suchte zeitlebens mehr. Er wollte in einem gut bildungsbürgerlichen Sinne verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wofür es sich zu leben, woran es zu glauben, worauf es sich zu hoffen lohnt. Antworten, die er mehr und mehr im katholischen Glauben fand. Und bei Kirche in Not. Als die Leitung des damaligen Regionalbüros in Münster frei wurde, bewarb er sich erfolgreich auf die Stelle. Das war zur Jahrtausendwende, die auch zu einer Art inneren Lebenswende für ihn werden sollte. Fast 10 Jahre war er in Münster Ein-Mann-Büro und Selfmade-Bettler von Kirche in Not. Neben der Kontaktpflege zu den Wohltätern im norddeutschen Raum hat Berthold in dieser Zeit zahlreiche Bücher und Schriften verfasst. Das entsprach seinem Wesen. Berthold war ein kommunikativer Mensch, mit engelsgleicher Geduld. Am Schreibtisch aber konnte er sich regelrecht eingraben in Themen und Bücher. Da war ihm auch kein theologisches oder wissenschaftliches Werk zu schwer. Dass die Beschäftigung mit religiösen Themen für ihn nicht nur Kopfsache war, das kann jeder bezeugen, der ihn in der Hauskapelle von Kirche in Not beten gesehen hat. Berthold war es immer wichtig, da war er ganz Volkswirt und Banker, dass Fakten und Zusammenhänge detailgetreu wiedergegeben werden. Er hatte immer viele Fragen und war sehr enttäuscht, wenn diese nur oberflächlich oder gar nicht beantwortet wurden. Hunderttausende Fragen hat er auch gestellt als Moderator in den Sendereihen Weitblick und Spirit im Rahmen der Fernseharbeit von Kirche in Not. Dazu musste er 2009 von Münster nach München übersiedeln, nachdem das Regionalbüro aufgelöst worden war. Er freute sich auf den Neuanfang. Weniger leicht fiel es ihm wohl, regelmäßig vor der Kamera und im Scheinwerferlicht zu stehen. Aber Berthold fügte sich und fand auch in München seine Berufung, beruflich wie privat. Hier lernte er seine Frau Renate kennen und lieben. Sie war ihm Seelengefährtin und Stütze, wie die Monate der schweren Krankheit einmal mehr gezeigt haben. Mit der Sendung Weitblick zu weltkirchlichen und Spirit zu geistlichen Themen waren auch Bertholds beide großen Leidenschaften wieder vereint. Er war eine verlässliche und unerschöpfliche Quelle, was die Situation verfolgter Christen in zahlreichen Ländern der Welt angeht. Sein Wissen floss auch in die Studie »Christen in großer Bedrängnis« ein, die die Situation verfolgter Christen in Brennpunktländern schilderte und die er fünfmal in völliger Allein- und Kleinarbeit erstellt hat. Auch auf der internationalen Ebene bei Kirche in Not oder ACN International hat er zuletzt im Herausgeberkomitee des Berichts Religionsfreiheit weltweit mitgearbeitet. Wegen seiner hohen Expertise zum Thema Religionsfreiheit war er auch immer wieder als Interviewpartner gefragt, vor allem aber als Vortragsredner, was ihn zu Pfarreien, Gebetskreisen und ökumenischen Gruppen in ganz Deutschland führte. Berthold war über Jahre eines der bekanntesten Gesichter von Kirche in Not Deutschland. Viele Wohltäter schätzten seine ausgeglichene und freundliche Art. Er freute sich und es machte ihn stolz, auch wenn er das wahrscheinlich nicht zugegeben hätte, wenn er bei Veranstaltungen oder auf Infoständen erkannt und angesprochen wurde: »Sie kenne ich doch aus dem Fernsehen. Sie reden immer so angenehm.« Angenehm, auch das ist keine Übertreibung, war auch die Zusammenarbeit mit Berthold. Von Natur aus eher abwartend und abwägend, konnte seine innere Gefühlslage nur erahnen, wer ihn länger kannte. Es ging ihm nicht um die Person, nicht um Alltagskleinklein. Es ging ihm um die Sache. Und was diese Sache für ihn bedeutete, brachte er in den Monaten seiner Krankheit auf den Punkt. »Ich habe mit dem Herrgott einen Deal. Wenn ich noch 1 Million für Kirche in Not sammeln soll, dann bleibe ich hier. Wenn er es anders bestimmt, bin ich auch bereit.« Dass diese Bereitschaft angesichts einer aggressiv voranschreitenden Krebserkrankung so plötzlich und so schnell von ihm gefordert sein sollte, hat ihn wohl auch innerlich erschreckt. Aber er ging bis zuletzt bewusst, gottergeben und vertrauend seinen letzten irdischen Weg. »Wenn ich einmal die Augen schließe und auf der anderen Seite wieder öffne, sehe ich den Heiland«, sagte er mir in einem seiner letzten Gespräche. Nun ist er am Tag des heiligen Valentin, dem 14. Februar 2021, auf der anderen Seite angelangt. Viel zu früh, auch wenn sein Sterben Erlösung war. Wir trauern um ihn und vertrauen darauf, dass er vom Himmel aus das Werk Kirche in Not unterstützt. Ruhe in Frieden, Berthold.